jetzt habe ich den Mitschnitt auch gestartet. Also dieses Obst- und Gemüsefasten, was mich also lange, lange begleitet hat, was wir in unserem Institut, Ernährungstherapeutischen Institut, oft angeleitet haben, damals über einen Zeitraum von 6 Wochen. Und wir hatten also ganz großartige Erfolge, beziehungsweise die Menschen, die mit uns da gearbeitet haben. Und jetzt in dem ganzen Zusammenhang, was wir hier machen, habe ich gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, da Menschen, die Interesse haben, das zur Verfügung zu stellen. Und wer dann da Lust hat, das zu machen, der kann das selbstständig dann natürlich auch durchführen, weil es eigentlich eine relativ einfache Geschichte ist. Entwickelt worden ist es von einer, also in der Art, wie wir es kennengelernt haben, ist es von einer polnischen Ärztin, die hat in einem Herzzentrum gearbeitet in Polen vor, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren, wo sehr viele Bypass-Operationen gemacht wurden. Und diese Ärztin hat die Patienten mit diesem Basenfasten, also mit diesem Obst- und Gemüsefasten, auf die Operation vorbereitet. Und zwar hat sie das so gemacht, dass sie die Patienten 6 Wochen lang hat allein, also nur Obst und Gemüse essen lassen, überhaupt kein Fett am Tag, so ein bisschen goldenen Leinsamen oder eine Avocado. Und das hatte zur Folge, dass zum Teil die Patienten überhaupt nicht mehr operiert werden mussten. Also die Blutgefäße wurden so gereinigt von Ablagerungen, dass da gar nichts mehr notwendig war. Und das hat einfach was damit zu tun, dass in diesen 6 Wochen, wenn man das so streng über so einen langen Zeitraum macht, natürlich sehr viel Proteine aus dem Körper genommen werden. Aber was auch passiert ist, dass der Fettstoffwechsel völlig neu kalibriert wird. Und dadurch werden die Blutgefäße auch natürlich sauber, die werden gereinigt. Und die ganzen Ablagerungen, die ganzen Schlacken, die ganzen Säuren kommen aus dem Gewebe heraus. Und das verändert schon eine ganze Menge. Also und so haben wir das damals auch gemacht mit 6 Wochen. Aber wir haben doch auch die Erfahrung gehabt, dass gerade wenn ältere Leute, und mit älteren Leuten meine ich also tatsächlich auch schon Leute über 40, also schon ein bisschen vorangeschritten, dass da der Körper zum Teil auf dieses Fasten mit Muskelabbau reagiert. Also der geht an den Muskel, das Muskelgewebe wird abgebaut und das ist ein bisschen problematisch, weil das so, wenn man so 40 und älter ist, nicht mehr so leicht wieder aufgebaut werden kann. Deshalb haben wir uns dann irgendwann entschlossen und gesagt, wir machen das nur noch 2 Wochen lang und nach den 2 Wochen modifizieren wir das, dann nehmen wir also noch Proteine hinzu, aber da spreche ich dann nachher drüber, was man da machen kann. Bevor ich euch den relativ leichten, einfachen Ablauf erkläre, möchte ich euch aber gerne den Hintergrund dieses Fastens noch erklären. Denn ich glaube, es ist ganz gut zu verstehen, was da passiert. Es geht ja um das Thema Entsorgung und Entschlackung. Und dazu muss man sich nochmal bewusst machen, wie der Körper eigentlich entsorgt. Wir denken ja, wenn wir über Ernährung sprechen, vorwiegend an Versorgung. Ja, wir schauen, was wir essen, wie wir unsere Proteine, unsere Kohlenhydrate, unsere Fette, unsere Vitalstoffe zu uns nehmen. Aber dabei vergessen wir, dass natürlich auch im ganz normalen Ernährungsverdauungsprozess Stoffwechselabbauprodukte anfallen, also Schlacken anfallen. Und das muss raus, das Zeugs. Ja, das sind vorwiegend Säuren, das sind Giftstoffe, die wir auch mit der Nahrung aufnehmen, also gerade in der Zeit jetzt, wo sehr viel Herbizide, Pestizide und so weiter auch in den Nahrungsmitteln sind, ist es auch mehr. Das nehmen wir auf, das muss irgendwie raus. Das Einfachste, ich denke, das wissen die meisten von uns, dass zwei Organe, die zuständig sind für alle wasserlöslichen Stoffe, das sind die Nieren. Die Nieren, die entgiften das Blut und alle Stoffe, die im Wasser löslich sind, werden über die Nieren ausgefiltert und werden über den Urin ausgeschieden. Das sind die harnpflichtigen Stoffe, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das Wort. Also Harnsäure zum Beispiel geht über den Urin raus. Und wenn man ausreichend trinkt, ja, das ist Grundvoraussetzung, damit die Nieren gut arbeiten, wenn man also ausreichend trinkt und ausreichend hängt ein bisschen davon ab, wie man sich ernährt, wenn man sehr viel Proteine isst, wenn man sehr viel Fleisch isst, Fisch isst, andere Proteine, muss man viel mehr trinken, als wenn man sich vegan ernährt. Und aber ausreichend trinken, dann haben die Nieren gut zu tun und sie entsorgen. Jetzt gibt es eine ganze Menge Stoffe, das sind oft Proteinverbindungen, die sind nicht wasserlöslich. Und da gibt es ein anderes Organ, was die nicht wasserlöslichen Giftstoffe ausleitet, und das ist die Leber. Die Leber entsorgt, also die Leber filtert hier das Blut auch aus, das wisst ihr vielleicht, und entzieht dem Blut die Giftstoffe, das ist ja das Entgiftungsorgan. Aber wie kommen die jetzt raus? Ja? Und zwar passiert es über die Galle. Also ihr wisst ja, an der Leber angeschlossen ist diese Gallendrüse, die Gallenblase, wo die Gallenflüssigkeit drin gesammelt wird, und über die Gallenflüssigkeit und schließlich den Gallengang werden die Giftstoffe in den Zwölffingerdarm transportiert. Nun ist aber der Darm ja eigentlich dazu da, zu resorbieren. Also der Darminhalt, der ja noch voller Vitalstoffe ist, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und so weiter, die schon aufgespalten sind, sollen ja im Darm, also die Nährstoffe sollen im Darm vom Körper aufgenommen werden. Und wenn jetzt da die Giftstoffe in den Darm kommen, besteht natürlich erstmal die große Gefahr, dass die vom Darm wieder aufgenommen werden. Was auch tatsächlich passiert oder passieren würde, wenn nicht ein bestimmtes Entsorgungsmedium vorhanden wäre im Darm. Und dieses Entsorgungsmedium, was für die Nieren das Wasser war, wir erinnern uns, sind die Faserstoffe, die Ballaststoffe, die Zellulose. An diese Zellulose, an diese Ballaststoffe binden sich diese nicht wasserlöslichen Stoffe, oft sind es Proteine, man sagt hydrophob, also wasserabweisend, und können dann, weil sie nicht mehr vom Wasser gelöst werden können, können dann durch den Darm hinaustransportiert werden. Also die kacken wir dann einfach ins Klo und dann sind sie weg. Nun ist es aber so, dass wir auf unseren täglichen Speiseplan gar nicht unbedingt so viel Ballaststoffe mehr stehen haben. Wir essen letztlich viel zu wenig Zellulose und aber essen viel zu viel Proteine und viel zu viel Giftstoffe nehmen wir auf und viel zu viel Stoffwechselabbauprodukte werden gebildet. Und damit muss aber was passieren. Also der Körper muss was damit machen, der muss es abpuffern. Gerade wenn wir uns die Säurebildner anschauen, also alle Proteine werden ja sauer verstoffwechselt, das Blut hat nur eine ganz bestimmte Toleranzbreite, darf diesen neutralen Bereich nicht verlassen. Das muss alles abgepuffert werden und das wird irgendwo im Körper eingelagert. Und wo lagert der Körper das ein? Vorwiegend im Fettgewebe. Deshalb ist es auch so, dass viele Menschen, die versuchen, Gewicht zu reduzieren, ihr Fett nicht loswerden, weil in diesem Fett diese Giftstoffe abgelagert werden. Und wenn keine Möglichkeit ist, es auszuleiten, dann wird der Körper dieses Fett ganz schön behalten, weil er weiß, wenn das systemisch wird, wenn diese Giftstoffe in mein System kommen, dann werde ich richtig krank. Das zweite ist das Bindegewebe. Das kennen wir alle, wenn wir so beim Masseur sind und richtig, wenn der so richtig tiefe Bindegewebsarbeit mit uns macht, das tut richtig weh und das sind diese eingelagerten Giftstoffe. Und auch die werden abgelagert in dem Gewebe, in der Haut zwischen den Gelenken, dem sogenannten Synovialgewebe. Gelenkschmerzen, die auch im Alter auftreten oder auch schon bei jungen Leuten inzwischen, haben oft die Ursache darin, dass dort Säuren abgelagert wurden, Giftstoffe abgelagert wurden. Und wir haben das gerade bei unserem Obst- und Gemüsefasten, diesem sechswöchigen Obst- und Gemüsefasten, oft erlebt, dass Leute schon nach der zweiten Woche sagten, Mensch Leute, ich kann mich wieder bewegen. Eine ältere Dame war da, an die ich mich sehr gut erinnere. Ich kann wieder im Garten arbeiten, das war bisher gar nicht möglich. Ich kann mich wieder hinknien, ich komme dann auch wieder hoch. Und wenn wir dem Körper die Möglichkeit geben, auszuleiten, und das machen wir mit dem Obst- und Gemüsefasten, dann schaltet der sehr, sehr schnell um auf Entsorgung. So, und jetzt stelle ich euch einfach mal wieder laut. Jetzt kann ich euch hören und ich frage euch einfach mal, gibt es da Fragen zu? Habt ihr Fragen?
Ja, ich habe eine.
Ja, bitte. Sagst du gerade deinen Namen?
Ja, Michael, genau.
Ja, Michael, ja.
Mhm. Und zwar, du hattest am Anfang gesagt, dass die sechswöchige jetzt also auch nicht empfiehlst, weil halt Muskelgewebe abgebaut wird.
Ja.
Und dazu habe ich auch eine Frage, ob das sinnvoll und praktisch ist, dabei sozusagen sich sportlich zu betätigen, um das zu verhindern, auch bei 2 Wochen oder zu minimieren.
Ja, also auf jeden Fall. Also Sport machen, da werde ich auch gleich noch drüber sprechen, wenn wir zu dem Fasten kommen. Also Bewegung ist eine Voraussetzung für den Körper, dass er, also erstmal, dass er gesund bleibt, aber auch wenn es um Entgiftung geht, dass er einfach über die Bewegung, also einfach über diese ganze Mechanik, die im Körper passiert, diese Giftstoffe auch wieder los wird. Also Bewegung ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja.
Gut.
Noch andere Fragen? Okay. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich lasse das Plenum mal so offen, wie es gerade ist. Ich glaube, das geht ganz gut, weil es sind nicht so viele, es sind irgendwie 10 Leute, glaube ich, da. Ich würde euch einfach bitten, jetzt gerade nicht unbedingt was abzuspülen oder aufs Klo zu gehen oder so, weil die Geräusche sind halt sehr laut dann. Aber so kann man schnell mal auch Zwischenfragen stellen, das ist vielleicht ganz gut. Also, Obst- und Gemüsefasten. Wie der Titel schon sagt, es geht letztlich darum, dass wir in dieser Zeit, die wir uns vornehmen, das geht auch mal einen Tag lang, das muss gar nicht so lang sein, das ist schon gut, wenn man das einfach mal einen Tag lang macht, ausschließlich Obst und Gemüse essen. Also heißt Obst möglichst saures Obst, also kein Obst mit einem hohen Zuckeranteil. Das hat einfach den Hintergrund, wenn wir sehr viel Fruchtzucker zu uns nehmen, dann wird unser Blutzucker, dieser Kreislauf angeregt und wir bekommen leichter Hunger. Also wenn wir da Obst essen, was nicht so einen hohen Zuckeranteil hat, wie zum Beispiel Äpfel sind also absolut geeignet, dann werden wir sehr bald dieses Hungergefühl verlieren. Also ich meine, wir können sowieso viel essen bei dem Obst- und Gemüsefasten, aber wenn Leute schon mal Bananen essen oder auch Mango oder Trauben, die sind auch sehr süß, dann kann es sein, dass man leicht schon mal Hunger bekommt. Aber das ist ganz individuell. Das würde ich euch empfehlen, probiert es aus. Erstmal würde ich sagen, also ihr könnt alles Obst und alles Gemüse essen, wenn ihr wollt, also was ihr wollt, was euch schmeckt, und zwar roh oder gekocht. Es ist nicht notwendig, jetzt das roh zu essen. Manche Leute vertragen gar kein rohes Gemüse oder auch kein rohes Obst. Ihr könnt es auch euch kochen und anders zubereiten. Kartoffeln würde ich im Moment nicht dazu nehmen, weil die Kartoffel auch einen sehr hohen Kohlenhydratanteil hat und das bringt auch den Blutzucker-Insulin-Stoffwechsel ein bisschen in Unruhe in der Zeit. Das würde ich in diesen 2 Wochen, würde ich darauf verzichten. Ich würde das Gemüse, auch wenn ihr es in der Pfanne macht, nicht allzu lange braten, also ein bisschen andünsten mit ganz wenig Fett, aber nicht zu lange braten, und wenn ihr das Gemüse andünstet oder anbratet, dann nehmt gutes Öl. Also kein kaltgepresstes Olivenöl, sondern ein spezielles Bratöl, was dafür vorgesehen ist. Es gibt im Bioladen verschiedene, oder ein gutes Palmfett aus dem Bioladen, damit kann man das machen. Aber seid mit dem Öl, mit dem Fett sparsam. Wir haben das damals so vorgeschlagen, dass wir gesagt haben, esst am Tag eine halbe Avocado oder esst goldenen Leinsamen, da ist genügend Fett drin, damit ihr die fettlöslichen Vitamine auch nutzen könnt, weil die brauchen ja Fett, damit sie vom Körper aufgenommen werden. Aber es unterstützt den Prozess, wenn man das Fett reduziert, also den Fettkonsum reduziert. Was nicht zum Obst und Gemüse gehört, das sind alle Getreidesorten. Und damit meine ich auch wirklich alle. Jemand fragte, was ist mit Hirse? Also Hirse würde jetzt streng genommen auch nicht dazugehören, ist auch ein Getreide. Also auch alle Samen, also auch Buchweizen, ja, oder Getreide wie Amaranth oder ich meine die klassischen sowieso. Weizen hat ja sehr viel Protein. Also alle anderen Samen und also Leinsamen nur ein kleines bisschen, um das Fett zu kriegen, aber auch Sesam würde ich weglassen, diese ganzen Geschichten. Und auch keine Hülsenfrüchte. Also Hülsenfrüchte sind auch sehr proteinhaltig und wenn ihr euch nochmal erinnert, was ich eben gesagt habe, also es geht einfach darum, dem Körper jetzt in dieser Zeit möglichst viel Zellulose, also Ballaststoffe zuzuführen, und das passiert halt über das Obst und Gemüse. Und die Proteinzufuhr, also die Lebensmittel, die einen relativ hohen Eiweißanteil haben, wegzulassen. Ja? Und das ist halt, da gehören halt die Hülsenfrüchte dazu, auch kein Tofu. Ja, also Tofu ist natürlich kondensiertes Eiweiß, ja. Keine Eier, keine Pilze. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich da alles genannt habe. Könnt ihr gleich auch nochmal Fragen stellen. Also die Faustformel ist, also alle Lebensmittel mit einem relativ hohen Eiweißgehalt nicht essen. Weil die regen den Körper, die regen den Eiweißstoffwechsel wieder ab. Und das Interessante, was passiert, wenn wir das machen, ist, dass der Körper relativ schnell, schon eigentlich am ersten Tag, umschaltet und anfängt, die Säuren und die Stoffwechselabbauprodukte, alles, also all das, was er eingelagert hat in seinem Puffergewebe, auszuscheiden. Und dadurch, dass wir ihm relativ, also eigentlich sehr wenig Proteine zuführen, ich meine, im Obst und Gemüse sind auch Eiweiße, Aminosäuren, aber nicht sehr viel, fängt er an, Ablagerungen, die meist Eiweißstrukturen sind, in den Blutgefäßen zum Beispiel abzubauen und auszuscheiden. Und dieser Ausscheidungsprozess, der kann dazu führen, dass wir uns tageweise nicht besonders wohlfühlen. Also wer schon mal gefastet hat, der kennt es. Also es kann durchaus auch schon mal zu Kopfschmerzen kommen. Es kann sein, dass einer sich ein bisschen schlapp fühlt am Tag. Aber meine Erfahrung und das, was ich so von vielen Leuten gehört habe, ist, dass das relativ schnell wieder vorbeigeht. Einfach weil wir dem Körper die Möglichkeit geben zu entgiften. Und er jetzt nicht in die Situation kommt, wo er diese ganzen Giftstoffe im Darm wieder aufnehmen muss. Das heißt, es ist natürlich notwendig, dass wir viel trinken. Und trinken heißt in dem Fall Wasser trinken. Also Kräuter- und Früchtetee geht auch noch, aber ich würde keine Säfte unbedingt nehmen. Also die ganzen Softdrinks und so ein Kram natürlich sowieso nicht. Ja, aber also Wasser ist ganz wichtig. Maximal könnte man so einen halben Liter Gemüsesaft am Tag trinken, aber wenn ihr das tut, dann macht euch den Gemüsesaft am besten im Mixer selber, sodass er eben nicht nur den gepressten Saft trinkt, sondern, was ja ganz wichtig ist für uns, die Ballaststoffe, also die Faserstoffe, dass ihr die mit aufnehmt. Ja, genau, soweit erstmal. Sind bis dahin Fragen von euch? Habt ihr Fragen?
Ja, ich habe eine.
Ja, okay. Dagmar, ich glaube, du warst, ja? Kann das sein?
Ja. Die Nahrungsergänzungsmittel, die Vitalstoffe, kann man in der Zeit weiternehmen?
Ja, die würde ich weiternehmen, die würde ich sogar empfehlen. Da wollte ich gleich nach einem kleinen Schlenker nachher noch machen. Aber die würde ich auf jeden Fall nehmen, ja. Weil die sind ja basisch, ja, und das ist ja Obst und Gemüse, also da ist gar kein Problem. Da sind ein paar Aminosäuren mit drin, aber die sind absolut sinnvoll in der Zeit, ja.
Mhm. Okay.
So, da war noch jemand?
Ja, Marco.
Ja, hallo Marco.
Warum keine Säfte?
Also, warum keine Säfte? Also, ich würde die Säfte nicht zum Trinken rechnen, sagen wir es mal so. Ja. Also, ich würde die Säfte, also wenn du dir jetzt Obst- und Gemüsesaft selber machst, wenn du einen Mixer hast oder irgendwie sowas, ja, dann kannst du die natürlich trinken, weil das ist ja Obst und Gemüse, ob du das jetzt kaust oder vorher bearbeitest. Ich würde es, und da, so müsste ich es vielleicht genauer ausdrücken, die Säfte sehe ich nicht als die Flüssigkeit, die du trinkst. Ja, also die Säfte sind Obst und Gemüse, aber trinken ist nochmal zusätzlich. Selbst wenn du jetzt einen halben Liter Gemüsesaft nimmst, würde ich das nicht als Flüssigkeitszufuhr rechnen. Der Körper braucht einfach Wasser.
Ja, aber das kriegt er doch mit dem Saft auch.
Ja, aber guck mal, ich habe so ein banales Beispiel. Du würdest deine Fenster ja auch nicht mit Saft putzen, obwohl es Flüssigkeit ist. Ja?
Okay.
So, ist sehr banal, ja. Darum geht es letztlich. Der Körper braucht Wasser, in dem nichts gelöst, nichts gebunden ist, sondern reines Wasser.
Ach so.
Und am besten sogar gutes Wasser. Also jetzt auch in dieser Zeit des Fastens darauf zu achten, nicht jetzt Kohle, also kein Wasser mit Kohlensäure trinken, es ist eben auch Säure, sondern einfach sich ein gutes Wasser zu besorgen. Ja. Vielleicht sogar ein Bioladen für die Zeit.
Ja, habe ich verstanden, danke.
Ja, okay. Ja, noch eine Frage dazu?
Ja, hier ist die Petra.
Ja, Petra, hallo.
Hi. Dann zählt Soja bestimmt auch zu den Eiweißprodukten, ja?
Ja, Soja ist eine Hülsenfrucht und sehr eiweißhaltig, auch nicht essen. Ja. Und wenn ich das jetzt so sage, auch nicht essen, das ist natürlich, sagen wir mal, so, dass ich stelle euch die Prinzipien vor, aber das Ganze ist ja, ihr könnt das ja modifizieren. Ihr könnt ja auch sagen, Mensch, das ist mir im Moment zu viel, das will ich gar nicht so streng machen. Dann wird es auch reichen, wenn ihr das vielleicht mal nur einen Tag macht oder wenn ihr das, wenn ihr schon einen halben Tag Obst und Gemüse esst, ist schon viel. Ich meine, dann schaltet der Körper nicht extrem so um auf Ausleitung, aber je mehr Ballaststoffe wir dem Körper geben, umso mehr geben wir ihm die Möglichkeit auszuleiten. Ich glaube, das ist klar geworden. Ja, das andere ist, auch manchmal gibt es so Tage, da ist man halt viel unterwegs. Das muss man sich natürlich organisieren. Ja, ist ganz gut, immer was dabei zu haben, weil gerade am Anfang hat der Körper oft Hunger, also haben wir einfach oft Hunger. Und was ich da ganz sinnvoll finde, ist, entweder viel so tagsüber so eine Tupperdose dabei zu haben oder am Schreibtisch stehen zu haben mit vorgeschnittenem Gemüse, so Paprika oder Möhren kleingeschnitten oder was ihr alles habt, da Kohlrabi, so was alles gibt oder auch Obst und zwar schon vorbereitet, dass man das einfach zwischendurch einfach essen kann. Das ist ganz wichtig, dass man einfach was hat, so dass man nicht in so ein Mangelgefühl kommt, oh, ich krieg ja hier nichts, ja, ich muss ja jetzt gerade hungern, ja, damit einfach was da ist. Und ich stelle euch vielleicht einfach mal so einen Tagesablauf vor, wie das aussehen könnte. Also morgens, was eh ein ganz gutes Frühstück ist, kann man Obst essen. Ja, also sich einen schönen großen Obstteller machen. Und jetzt gibt's ja auch schon wieder mehr Obst. Ja, man kann mehr Obst essen und da kann man auch ausprobieren, was einem gut tut, was einem bekommt. Also ich esse in der Zeit auch Bananen. Mir macht es nichts. Also ich kann da gut Bananen und auch Mangos essen. Und dann so. Bei mir ist es so, dass dieser Obstteller oft sehr lange hält, meistens bis Mittag. Aber es kann sein, dass Leute dazwischendurch richtig Hunger kriegen, je nachdem, es kommt auch so oft auf die Beschäftigung an, auf die Arbeit an, oder wie wir das einfach gewohnt sind. Und dann ist es halt sinnvoll, zwischendurch so Zwischenmahlzeiten zu haben, ja, sich da was vorzubereiten. Was eine ganz interessante Sache ist, also wenn man es verträgt, wenn man es gut verdauen kann, ist Sauerkraut. Weil Sauerkraut hat eine Menge Bifidus-Bakterien. Also damit geben wir dem Darm sogar, also und zwar rohes Sauerkraut, nicht gekochtes Sauerkraut, geben wir dem Darm einfach eine Menge Darmkultur, Darmbakterien noch, die ihm gut tun, gerade in dieser Zeit, weil es geht natürlich auch um das Darmmilieu dabei, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, aber das können wir vielleicht nachher nochmal angucken. Wenn wir in dieser Zeit den Darm mit Darmbakterien unterstützen, das war deine Frage eben, sag mal, auch mit diesen Vitalstoffen, da sind ja auch Darmbakterien drin, dann unterstützen wir natürlich auch die Ausleitung, weil der Darm ist das Organ, was dafür sorgt, dass der ganze Kram auch rauskommt. Ja, und der Darm ist übrigens auch das Organ, was dafür sorgt, dass wir gesund sind. Deshalb braucht er auch Aufmerksamkeit. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Sauerkraut.
Sauerkraut, genau. Also das Sauerkraut, das ist eine ganz gute Zwischenmahlzeit. Das könnt ihr einfach immer so aus der Dose oder aus dem Glas so löffeln. Ja, oder es gibt im Bioladen, gibt es das so abgepackt. Das kann man sich dann in so ein Tupperbehältnis tun und mitnehmen, wenn man unterwegs ist. Und dann mittags einfach eine gute, reichhaltige Mahlzeit aus gekochtem Gemüse, Rohkost, da kann man sich einen großen Salat machen. Die Salatsoße, da wir ja nicht so viel Fett da benutzen, die kann man ganz gut machen, also dann mit zum Beispiel mit Pampelmuse, ja, Pampelmuse ausdrücken. Ich würde in der Zeit übrigens keinen Essig essen, weil der Essig eine Menge Hefekulturen hat und auf diese Hefekulturen reagieren viele Menschen mit Unverträglichkeit. Also ich würde das mal ausprobieren, in der Zeit den Essig wegzulassen und eher Zitrone und Pampelmuse oder sowas zu nehmen. Oder man kann einfach eine Schlangengurke in den Mixer tun, klein pürieren, gut würzen und das als Salatsoße nehmen, zusammen mit Zitronen und Pampelmuse. Das schmeckt sehr lecker, braucht man auch gar nicht so viel Öl. Aber ein paar Tropfen gutes Olivenöl, das geht auch. Also das wäre so die Mittagszeit. Dann am Nachmittag kann man sehen, dass man da wieder so ein paar Snacks sich bereitstellt. Und ich würde so ab 17, 18 Uhr nichts Rohes mehr essen. Weil am Abend, da geht auch unser Verdauungssystem zur Ruhe. Und was wir da uns sehr Gutes tun können, ist, wenn wir am Abend nochmal eine gute Portion gekochtes, also richtig gut gar gekochtes Gemüse verzehren. Das, also eine Möglichkeit ist einfach, sich eine Gemüsesuppe zu machen, so eine dicke Gemüsesuppe, wo man zum Beispiel auch die Sachen vom Mittag verarbeiten kann. Die kann man dann entweder pürieren oder wenn man es lieber, so, wenn man die Stücke gerne ganz hat, auch so gut würzen. Und weil eine Gemüsesuppe oder auch gekochtes Gemüse oder Gemüse im Backofen gemacht, das verdaut der Körper sehr schnell. Das heißt, in der Nacht liegt nichts im Magen und es liegt auch nichts mehr im Darm. Und das ist was sehr Wohltuendes. Also ihr werdet sehen, wenn ihr das mal ein paar Tage gemacht habt, dass ihr am Morgen sehr viel frischer und sehr viel wacher aus den Federn kommt, weil der Körper in der Nacht wirklich ausruhen kann. Das ist der Verdauungstrakt. Man sagt also nach dieser chinesischen Organuhr, sagt man so, ab 19 Uhr passiert da nicht mehr viel. Ich meine, es gibt so ein bisschen, viele von uns haben so den Verdauungstrakt so ein bisschen gezüchtet, dass er auch noch bis 10 Uhr so einigermaßen funktioniert. Aber er wird es uns danken, wenn wir das mal so eine Zeit lang ausprobieren, mal nicht allzu spät zu essen und am Abend auch nichts Schweres mehr essen. Ja, das ist auch eine ganz, ganz interessante Erfahrung, die man da machen kann. Ja. Soweit erstmal. Gibt's Fragen dazu?
Ja, damit auch noch, hier ist Arno.
Ja, hallo Arno.
Hallo, ich habe eine Frage. Als Salatsoßenersatz könnte man da etwas die Makrobioten nehmen, auch Genmai nehmen?
Ja, das kenne ich jetzt nicht. Was ist das? Ist das nicht aus Weizenprotein gemacht?
Aus Reis.
Aus Reis. Ah, den Reis habe ich eben vergessen. Reis auch kein Essen. Ah. Würde ich nicht essen. Also ich kenne es jetzt nicht, deshalb will ich mich da gar nicht, aber das ist wahrscheinlich fermentiert, ne? Fermentierter Reis.
Ja.
Also, ja. Ja. Also sagen wir mal, wenn wir es jetzt ganz streng nehmen, würde ich eher empfehlen, es nicht zu essen. Ja. Aber du kannst es ausprobieren, wie es dir geht damit. Das sind ja eher okay. Hier, das sind ja Vorschläge, das ist ja keine Regel, das ist ja kein Gesetz. Ja, kannst es ausprobieren und gucken, ob das dich unterstützt in dem Prozess oder ob das eher unangenehm ist. Ja.
Okay.
Das ist sowieso was.
Frage.
Ja, bitte?
Hast du dich grundsätzlich mit den Chinesen auch auseinandergesetzt, mit Yin und Yang, mit Energien, mit Ölen und Wärmen?
Nicht
viel. Meine Freundin, die ist TCM-Therapeutin und die sagt, wenn man viel Rohkost zu sich nimmt, das kühlt sehr.
Das ist so.
Führt auch zu Wasseransammlungen, das heißt, man könnte unter Umständen wieder ein bisschen zunehmen.
Also, ich persönlich glaube auch, das ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich glaube, dass Rohkost nur ganz wenig Menschen wirklich gut tut. Also grundsätzlich Rohkost, ja. Wenn man jetzt mal einen Salat isst am Tag und dazu noch eine warme Mahlzeit, das würde ich da jetzt nicht drunter nehmen. Aber ich würde mich in der Zeit, wenn man das nicht normal auch so praktiziert, ich würde mich nicht nur von Rohkost ernähren. Weil das ist das eine, dass es kühlt und ich glaube, dass es energetisch für viele Menschen nicht gut ist. Aber das muss jeder auch selber ausprobieren. Ja. Ein Grundsatz, den wir so in unserer ernährungstherapeutischen Arbeit hatten und den ich auch mitgenommen habe, ist, dass Ernährung wirklich individuell ist. Also es gibt viele, viele Ideen darüber, es gibt viele Schulen, aber ich glaube, letztlich muss jeder selber seinen persönlichen Weg finden, wie er sich ernährt. Ja. Also ich habe mich auch mal eine Zeit von Rohkost ernährt, ich fand es faszinierend, also es gab irgendwie hat sich mein Körper auch gut angefühlt, aber ich konnte es nicht länger machen, weil irgendwas stimmte daran für mich nicht. Ja. Ich habe es ein bisschen bedauert, es aufhören zu müssen, aber es hat einfach nicht gestimmt. Ja. Und ich kenne andere Leute, die machen es und denen geht es wunderbar damit. Ja. Also insofern, nutz deine Freundin da und lass dir viele Informationen geben und probier es aus.
Ja, noch eine letzte Frage. Sie sagt nämlich gerade, dass auch warmes Gemüse, wenn es gekocht ist, auch kühlende Energie hätte.
Okay.
Also und die Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet, ob eben das Phasenfasten damit für jeden Menschentyp geeignet ist oder vielleicht.
Also,
individuelle
Sache, ne? so grundsätzliche Aussagen würde ich nie machen. Ich weiß, das kann ich gar nicht sagen. Ja. Also ich habe auch Leute gehabt, die das Basenfasten schon gemacht haben, die sich damit nicht sehr wohl gefühlt haben und die das sehr bald aufgehört haben. Ja. Das hat aber auch noch andere Hintergründe. Wenn wir uns auf dieses Basenfasten einlassen, vor allem Menschen, die über die Jahre hinweg viel eingelagert haben, dann kann es sein, dass es tatsächlich zu heftigen Entgiftungsprozessen kommt. Vor allem, und ja, da müsst ihr einfach gucken, wie es euch damit geht, vor allem Leute, die Schwermetallbelastungen haben, also Amalgam im Mund, ja, das hatten viele von uns, also ich hatte das lange, also oder andere Schwermetallbelastungen, andere Quecksilberbelastungen, ist ja immer häufiger, ja, weil auch sehr viel Schwermetall in unserer Nahrung sind. Und das kann durchaus sein, dass die, wenn wir uns auf dieses Fasten einlassen, ins System kommen. Und das kann unangenehm sein. Ja, es gibt ein paar hilfreiche Maßnahmen, also das wäre zum Beispiel, also noch mehr trinken, ja, also wenn ihr Kopfschmerzen bekommt oder es ist euch unangenehm, also hinlegen, also trinken, hinlegen, eine Leberwickel machen oder eine warme Wärmflasche in ein Handtuch wickeln und auf die Leber legen, so eine halbe Stunde, das kann sehr unterstützend sein. Was auch eine gute Unterstützung ist, das mögen nicht alle, aber es ist sehr effektiv, das sind hohe Einläufe, also mit einem Irrigator. Es gibt so Teile, das ist so ein Behälter, da kommt irgendwie ein Liter Wasser oder zwei Liter Wasser rein, da ist ein Schlauch dran mit so einem Pinökel und den führt man sich ein in den After und dann lässt man halt lauwarmes Wasser mit ein bisschen Salz, lässt man in den Darm laufen. Ja, das kann man, ist vielleicht gut, wer das will, kann sich im Internet da ein bisschen kundig machen, wie das geht. Also auf eine Seite legen und dann fließt das Wasser, wenn man sich entspannt, in den Darm. Und das ist eine gute Möglichkeit, das Fasten, also das Ausleiten zu unterstützen. Eine besondere Form davon ist, diesen Einlauf mit Kaffee zu machen. Denn, also ein Freund von mir, der sagte immer, das ist eigentlich die einzig gesunde Möglichkeit, Kaffee zu konsumieren, nämlich als Einlauf. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, die Leber anzuregen, zu entgiften. Die Leber kriegt wie nochmal einen Impuls durch den Kaffee, Giftstoffe auszuleiten. Und gerade wenn man so Fastenkrisen hat, dann kann das sehr hilfreich sein. Ja.
Warum kann man den Kaffee nicht auch trinken stattdessen?
Du kannst ihn trinken, aber da hat er eine andere Wirkung. Ja, da hat er eher eine vergiftende Wirkung. Aber auch das, ich meine, Kaffee im Rahmen genossen ist ja auch, ich meine, es ist sowieso gegen nichts zu sagen. Ja, jeder muss das für sich selber entscheiden, was für ihn gut und richtig ist. Also mal ein Espresso am Morgen oder so, es geht ja auch immer um das Maß, ja, um das Maß der Dinge. Aber wer entgiften will, sollte den Kaffee nur anal nutzen und nicht oral. Ja. Ja. Also das sind Maßnahmen in der Krise. Was ich auch empfehle oder was ich habe da mal mit experimentiert, aber ein Arzt aus Bayern, der hat das in seinen Obst- und Gemüsefasten eingebaut. Der empfiehlt, jeden Morgen Bittersalz zu trinken. Magnesiumsulfat ist es. Das ist ein abführendes Salz. Das kann man machen. Vor allem, manchmal reagieren Leute so, dass sie die ersten Tage nicht mehr aufs Klo können. Ja, und das ist unangenehm. Und da könnte es Sinn machen, tatsächlich so jeden Tag, jeden Morgen oder auch jeden zweiten Tag mal so eine Woche lang, kann man auch 14 Tage lang machen, dieses Magnesiumsulfat zu nehmen, also das Bittersalz. Da nimmt man so einen gestrichenen Teelöffel und gibt es abends in Wasser, löst es auf, ein bisschen Wasser und füllt es dann am Morgen, das lässt man so eine Nacht stehen, füllt es am Morgen mit 250 Milliliter auf und trinkt es dann zügig. Und dann muss man so nach einer bis zwei Stunden muss man aufs Klo und da gibt es so ein bis drei Portionen flüssige Stühle. Ja, sollte man vielleicht nur machen, wenn man weiß, dass man zu Hause ist. Ja, aber das kann man, so kann man das, diesen Prozess unterstützen. Ich glaube, wenn man da keine Abwehr hat, geht es mit Einläufen vielleicht sogar besser, weil man es ein bisschen besser kontrollieren kann. Ja, das Bittersalz hat einfach noch andere ganz heilsame Effekte. Will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also ist auch eine Möglichkeit. Und wer da ein bisschen mehr zu wissen will, dem würde ich empfehlen, auch im Internet da nachzuschauen oder ja, mal zu googeln. Ja. Okay.
Bringt es was, Einläufe auch abends zu machen, also morgens?
Ja, ja. Ja. Nee, abends. Nee, das kannst du tagsüber machen, kannst du auch abends machen. Wann immer es stimmt für dich. Abends ist gut. Also wenn du abends Einläufe machst, gehst danach ins Bett, da schläft man sehr wohlig nach. Ja. Eine ganz schöne Sache. Ja, was ich auch noch empfehle dazu, zu nehmen, ist ein Präparat, mit dem ich gerade auch experimentiere, was sehr den Prozess des Entsäuerns unterstützt. Das ist ein Basenpräparat, das sind also hochdosierte Mineralstoffe. Darüber will ich jetzt aber gar nicht so lange reden. Also wer dazu was wissen will, der kann mir gerne eine Mail schreiben, dann schicke ich dir da was zu. Ihr könnt im Übrigen auch auf meinem Blog, vielleicht habt ihr das schon gesehen, da gibt es eine Seite, wo unsere letzten Calls, die ich mit Helmut und Liane zusammen gemacht habe, wo die zu finden sind, da sind die Mitschnitte, sind glaube ich sechs so Telefonkonferenzen. Und da gibt es eine Telefonkonferenz zu dem Thema Entsäuern. Und da kriegt ihr noch eine Menge mehr Informationen, die vielleicht auch jetzt in diesem ganzen Prozess sinnvoll sein können für euch. Okay, noch Fragen aufgetaucht? Nee, okay. Dann eine Frage kam noch per E-Mail aus Indien. Ja, so weit werden wir gehört von einer Freundin oder von einer Bekannten. Die fragte, wann ist der Körper ausreichend versorgt? Also was brauche ich, um meinen Körper ausreichend zu versorgen? Das ist natürlich jetzt, wenn wir uns mit Obst und Gemüse nur ernähren, ist ganz klar. Also der Körper kriegt eine Menge Ballaststoffe, er kriegt Vitalstoffe. Er kriegt natürlich relativ wenig Kohlenhydrate und kriegt relativ wenig Aminosäuren, also sprich Proteine. Das heißt, da gehen wir ein Stück in die Unterversorgung. Aber das ist ja auch gewollt. Das ist eine gewollte Unterversorgung. Deshalb schlage ich vor, das nicht zu lange zu machen. Also 2 Wochen, diese strenge Obst- und Gemüsefasten. Und dann nach 2 Wochen würde ich so zum Mittagessen eine Portion Protein dazu nehmen, und zwar pflanzliches Protein. Also entweder eine Portion Linsen oder eine Portion Kichererbsen, eine Portion Bohnen gibt es auch. Ja. Die geben dem Körper einfach wieder Protein, ja, Kraft darüber auch. Das ist ganz sinnvoll. Und wer nicht so gut Hülsenfrüchte verträgt, der kann die vorher ankeimen. Also man kann die, wenn man die vorher 1-2 Tage keimen lässt, dann sind die besser verträglich. Ja, die langkettigen Kohlenhydrate, die werden dann besser verstoffwechselt, wenn man die ankeimt. So, die brauchen einfach, dann kriegen die vorne so einen kleinen Spitz, also nicht richtig lange Keime, sondern nur so, der kleine Keim kommt da raus, und wenn man die dann kocht, sind die ganz gut verträglich. Ja, das Thema Versorgung, da gibt es übrigens auch einen Call zu auf meiner Seite da. Das ist ein anderes Thema noch, also Vitalstoffe dazu zu nehmen, würde ich auch empfehlen. Aber das will ich jetzt gar nicht hier ausbreiten. Wer da was zu wissen will, soll mir einfach eine Mail schicken. Da kann ich dann ein paar Infos zu geben, auch ein ganz gutes Präparat empfehlen. Da gab es noch eine andere Frage. Da sagte jemand, ich habe sehr schnell Hunger, dann esse ich Früchte und dann werde ich sauer. Dann habe ich nachgefragt, wie kriegst du das denn mit, dass du sauer wirst? Und dann sagte, ja, ich habe so einen Pinkelstreifen, ja, ich mache das mit zum Streifen. Und da will ich zu sagen, diese Urin, diese Streifen, womit man den Säurewert des Urins testen kann, die sollte man nicht überbewerten. Also weil mit diesen Streifen testest du tatsächlich den Urin in einem ganz bestimmten Moment. Aber das ist ja, der Körper ist ja ein sehr komplexes System, und das ist nur ein Aspekt, den wir testen können. Und natürlich, wenn wir Nahrung zu uns nehmen und oder wenn wir Säuren ausleiten, dann ist der Urin sauer. Das ist ganz klar. Das macht ja auch Sinn. Gerade wenn wir Obst und Gemüse essen, kann das einfach sein, dass es Phasen gibt, wo mehr Säure ausgeschieden wird, auch über den Urin, und der Urin saurer wird. Aber dieser Urintest, der gibt uns ja keine Auskunft zum Beispiel darüber, wie sauer unser Darm ist, wie sauer unser Darminhalt ist. Und das ist viel entscheidender als die Frage, wie sauer ist mein Urin. Denn der Darm braucht ein neutrales bis basisches Milieu, in dem sich unsere Mikroorganismen einfach wohl und gut und zu Hause fühlen und uns die Unterstützung geben können, die wir brauchen. Ja. Aber das können wir nicht mit so einem Pinkelstreifen testen. Da ist der Aussagegehalt relativ begrenzt. Ja. Und wie sauer unser Gewebe ist, kriegen wir mit so einem Streifen auch nicht hin. Da gibt es andere Möglichkeiten, das auszutesten. Also da kann man mal zu so einer Antiazidose-Massage gehen und sich so im Gewebe ein bisschen rumkneten lassen. Da wird man schon merken, wie viel Säure da gespeichert ist. Ja, über Reaktionen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter habe ich schon kurz was gesagt. Es können durchaus auch Kreislaufbeschwerden oder sowas auftauchen. Wenn das zu heftig wird, ja, dann würde ich das abbrechen. Also das kann schon mal, jemand sagte mir, eine Frage kam, sagte, Mensch, wenn ich das mache, wenn ich Obst und Gemüse esse, da hatte ich nach 2-3 Tagen solche heftigen Kopfschmerzen, mir war so übel. Oder wenn ich das nicht hatte, dann hatte ich so extreme Kreislaufbeschwerden, da musste ich irgendwelche Kohlenhydrate essen, damit es mir wieder besser ging. Da habe ich so den Eindruck, da passieren heftige Entgiftungsprozesse, die muss man erstmal anders unterstützen. Da braucht man eine andere therapeutische Begleitung auch, da gibt es andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn es halt Schwermetalle sind, die da rauskommen, die kann man jetzt nicht einfach über so ein Obst- und Gemüsefasten in den Griff kriegen. Da braucht man einfach guten Therapeuten, einen guten Naturheilpraktiker oder einen Arzt, der einen dabei unterstützt. Ja, soweit. Gibt es noch Fragen von euch?
Ja, diese Umstellung am Schluss, sag ich mal, oder dieses, du sagst dann irgendwie am Anfang wieder Linsen, Kichererbsen, Bohnen dazu.
Ja.
Mhm. Und ansonsten den ganzen Rest kann man da dann auf einen Schlag wieder anfangen, was weiß ich, Getreide.
Also theoretisch könntest du das.
Okay.
Das, weil du den. Weil der Körper ja weiter in seinem Verdauungsprozess ist. Es ist anders als beim Nullfasten, also Wasserfasten oder Teefasten, ja, wo du den Darm ja völlig leer machst und wo der Verdauungsapparat absolut runtergefahren wird. Da muss man sehr langsam aufbauen. Ja, man sagt ja, das Fastenbrechen, das dauert doppelt so lang oder dauert sehr lang einfach braucht sehr viel Aufmerksamkeit, teilweise mehr sogar als das Fasten selber. Ja, aber das ist bei der Art des Fastens das Gute, du kannst relativ schnell also wieder in deine normale Ernährung kommen, ja, und anfangen, Dinge zu essen, die du jetzt da in der Zeit nicht gegessen hast. Es ist natürlich sinnvoll, weil es geht natürlich bei so einer Geschichte auch dabei, vielleicht bewusster mit dem Essen umzugehen und zu gucken, was will ich denn jetzt tatsächlich dahin zunehmen. Ja, also wenn ich so vielleicht in der dritten Woche langsam so Proteine dazu nehme, auch zu gucken, ja, was ist das Nächste, wenn ich Fleischesser bin, will ich weiter Fleisch essen? Wie ist es, wenn ich Fleisch esse? Wie fühlt sich das an? In so einer Zeit von so einer Karenz, von so einer Nahrung, wo man einfach Lebensmittel weglässt, wird der Körper natürlich auch wieder sensibler. Also wir kriegen unsere Instinkte mit, wir kriegen unseren Geschmack besser mit, wir kriegen unser Gespür für Nahrung besser mit. Und da würde ich einfach so bei der Umstellung, ja, so nach der dritten, vierten Woche, also sehr achtsam, sehr behutsam gucken, was sind es denn überhaupt für Lebensmittel, die ich tagtäglich verzehren möchte. Ja. Und was Essen angeht, sind wir natürlich auch alle Gewohnheitstiere in dem Fall. Ja, da rutschen wir schnell in alte Gewohnheiten zurück. Das geht sehr flott. Aber so, man kann so eine Zeit ja auch nutzen, um da ein Stück Bewusstsein hinzuleiten, hinzulenken und zu gucken, was ist es denn jetzt eigentlich, wovon ich mich ernähren möchte. Ja. Bei der Gelegenheit kommt mir noch ein anderer Aspekt in den Sinn. Unsere Erfahrung war, dass egal, was für ein Fasten wir machen, ob das Wasserfasten ist oder diese Art von Fasten, also emotionale Prozesse kommen sehr leicht in Gang. Ja, und durch diese Ausleitung einerseits, ja, kann es sein, dass einfach emotionale Geschichten auch an die Oberfläche geschwemmt werden können. Aber ich glaube ja einfach dadurch, dass wir unsere Ernährung verändern, wird irgendwas in unserem System so mit dem Thema Unsicherheit und Mangel in Kontakt gebracht, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, sich so ein paar Verhaltensmuster und Gedankenmuster anzuschauen, die da auftauchen. Und das ist einfach eine gute Gelegenheit, ja, sich mit Freunden oder auch Therapeuten oder einfach Begleitern zu treffen und die Dinge, die da auftauchen, sich anzuschauen und ja, auch da ein Stück weit Ausleitungsarbeit zu leisten für die Seele, ja, oder für die Psyche oder was auch immer. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt soweit das, was ich zu sagen hätte. Gibt's noch Fragen von euch? Okay, erstmal nichts. Ich meine, vor dem Hintergrund, was ich so erzählt habe, auch über diese Ausleitungsgeschichten, ist vielleicht auch deutlich geworden, warum das Obst- und Gemüsefasten für viele Menschen weitaus verträglicher ist als als das reine Wasserfasten. Weil bei dem Wasserfasten, wenn wir keine Zellulose, keine Ballaststoffe dem Körper geben, dann gehen die Giftstoffe einfach, werden die Giftstoffe einfach wieder resorbiert, gehen ins Gewebe. Und es gibt, also ich habe schon Leute kennengelernt, die sind richtig krank geworden vom Wasserfasten. Ja, also wenn jemand gesund ist und eher eine spirituelle Erfahrung machen möchte, da ist sicherlich so das Wasser, Teefasten oder so, sinnvoll. Aber wenn jemand, wenn es jemand darum geht, auch gesünder zu werden, vielleicht Gewicht zu reduzieren, auszuleiten, zu entgiften, dann ist das Obst- und Gemüsefasten, Basenfasten echt eine tolle Sache. Jo. Okay. Dann würde ich mich jetzt hier verabschieden und würde euch einladen, einfach nächsten Dienstag um die gleiche Zeit, ja, gleicher Konferenzraum sozusagen, lade ich euch ein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die auch vorher schicken, aber das geht ja ganz gut. Hier merke ich gerade auch so, in diesem auf offenen Plenum miteinander zu sprechen. Also könnt ihr eure Erfahrungen auch austauschen. Und wenn ihr Fragen habt, gebe ich euch da gerne noch eine Antwort. Okay, dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch, wenn ihr damit loslegen wollt, ja, viel Freude und viel, was kann man da wünschen, viel Erfolg, ja, gutes Ausleiten, ja, und viel Spaß.
Danke.
Ja.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Vielen Dank. Tschüss und schönen Abend.
Tschüss. Ja.